Zweiter Teil, ich habe das ja vorhin schon angekündigt, es geht weiter mit dem Bibeltext, den wir beim ersten Mal uns schon angesehen haben, Schöpfungsbericht. Also wir haben ganz vorne in der Bibel begonnen, 1. Mose 1, Vers 1. Und dann geht es halt zu der Reihe nach weiter. Ob das dann immer so bleibt, ist dann die Frage. Aber auf jeden Fall heute wird es so sein. Und wir sind dann ganz gespannt, wie das jetzt so weitergeht. Wir haben die verschiedenen Schöpfungstage das letzte Mal so im Einzelnen sind die durchgegangen. Und da ist uns schon ganz viel Interessantes aufgegangen, was da im Bibelwort steht. Also der zweite Teil ist dann immer sehr praktisch. Wir gehen dann direkt hinein ins Wort Gottes und hoffen, dass durch die Art der Auslegung wirklich ein Gewinn für unseren Glauben, für unser Leben herausspringt. Sechster Schöpfungstag, da waren wir stehen geblieben. Und ja, der Jens darf weitermachen.
Nicht mit der Schöpfung, aber mit dem Bibelauslegen. Ja, wir haben uns mal so überlegt, wie lange wir denn brauchen, wenn wir auch mit diesem Tempo weitermachen in unseren Abenden. Also wir werden dann der Ewigkeit noch zusammensitzen, ja. Aber was mir so viel Gedanke kam in den letzten Wochen, irgendwann nicht mehr jetzt nur allein chronologisch die Bibel durchzugehen, sondern auch ganz konkret und zwar an denen auszufahren, was möchte Gott sagen zu uns, in unsere Region, in unsere Zeit hinein und dahingehend auch zu schauen, welcher Bibeltext ist da jetzt dran für uns. Ja? Dass wir jetzt nicht nur chronologisch gehen, wenn Gott nicht redet, dann machen wir das natürlich und gehen wir chronologisch weiter. Aber ansonsten wollen wir auch diese Freiheit haben, diese Offenheit, einfach, dass Gott, das ist ja praktische Bibellese, ja, wenn man da auch die Offenheit hat dafür, dass Gott Konkretes hineinsprechen kann. Und so kann es auch mal sein, dass wir beim nächsten Mal ins Neue Testament schauen. Lasst euch dann immer überraschen. So, zweiter Teil. Heute soll es weitergehen. Wie gesagt, mit dem ersten Buch Mose, die Erschaffung des Menschen, Staub der Erde oder Krönung der Schöpfung. Was meint ihr? Das biblische Menschenbild, es legt ja einen ganz besonderen Schwerpunkt auf die Beziehung des Menschen zu seinem Schöpfer. Das haben wir schon gemerkt, haben wir alle schon festgestellt. Die Beziehung steht im Mittelpunkt eigentlich aller Schriften, von Anfang bis zum Schluss. Und wir haben letztes Mal schon gesehen, in 5 Tagen hat Gott die Welt geschaffen, die Erde vorbereitet, bewohnbar gemacht, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Und nun am 6. Schöpfungstag, da steht ein ganz besonderer Schöpfungsakt auf der Tagesordnung. Und ich lese den Text. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Das Erste, was uns hier sofort auffällt, Gott spricht von sich in der Mehrzahl. Gott spricht von sich in der Mehrzahl. Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist. Dass der Heilige Geist über dem Wasser geschwebt ist, das haben wir beim letzten Mal schon betrachtet, davon haben wir gelesen, aber auch Jesus war bei der Schöpfung schon dabei. Stellt euch das mal vor. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15, da heißt es, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, also die Rede von Jesus, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Gott spricht von sich hier in der Mehrzahl und der dreieinige Gott macht scheinbar auch Selbstgespräche. Lasst uns Menschen machen und dann auch in unserem Bild uns ähnlich. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wie sich diese Gottähnlichkeit ausdrückt? Sicherlich nicht in dem äußeren Erscheinungsbild. Ja, weißes Haar, Rauschbart oder wie man sich auch immer Gott vorstellt, Zum anderen ist halt jeder Mensch ja auch unterschiedlich. Diese Vielfalt ist ja Absicht Gottes. Die Ebenbildlichkeit Gottes zeigt sich für mich darin, erstens, dass jeder Mensch eine Persönlichkeit besitzt. Dass er sich selbst oder sich seiner selbst bewusst ist, seiner Existenz bewusst ist. Eine Fähigkeit, eigene Entscheidungen auch zu treffen. Der Mensch ist in der Lage, moralisch zu denken und zu handeln. Nach ethischen Werten, Richtlinien zu entscheiden. Das ist etwas Besonderes, was der Mensch hat. Auch ist der Mensch als einziges Lebewesen in der Lage, kreativ zu denken. Selbst schöpferisch auch tätig zu werden. Es gab ja bei mir ein Leben vor meinem Pastorendienst. Und da habe ich als Holzbildhauer gearbeitet. Habe den Beruf Holzbildhauer gelernt, Schnitzer. Und ich habe Holzplastiken gestaltet. Mit Werkzeug. Ganz verschieden. Es gab kein gleiches Teil. Es war ganz verschieden, ganz individuell. Die Maschine hätte uns alles gleich gemacht. Und so ist es ungefähr auch bei Gott. Wir sind alle unterschiedlich gemacht von ihm. Und wir selbst haben diese Fähigkeit mitbekommen, kreativ zu denken und schöpferisch tätig zu werden. Wir können selbst Sachen erfinden, hochinteressante, hochmoderne Dinge gestalten und uns nutzbar machen auch. Kein anderes Lebewesen kann das so wie der Mensch. Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen und damit hat er ihn auch eine unsterbliche Seele oder mit einer unsterblichen Seele ausgestattet. Jeden Mensch, nicht nur den Gläubigen. In Prediger 3, Vers 11 heißt es, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Jeder Mensch spürt irgendwie intensiv, es muss mehr geben als dieses Erdenleben hier, als dieses Hier und Jetzt. Er spürt eine Sehnsucht nach Ewigkeit. Auch wenn es viele Menschen nicht zugeben wollen, nicht wahrhaben wollen, es vielleicht verdrängen, oder versuchen, diese Sehnsucht auf ganz verschiedene Art und Weise zu stillen. Ja. Gott hat die Ewigkeit in das Herz der Menschen hineingelegt. Die Frage ist nur, wo werden wir die Ewigkeit verbringen? Das ist die wichtige Frage, die beantwortet werden muss in diesem Erdenleben hier. Und eins möchte ich hier auch erwähnen, was in diesem Vers noch deutlich wird. Sie sollen herrschen, sagt Gott. Herrschen. Gott hat den Menschen die Verantwortung über die Tierwelt gegeben. Und wisst ihr, Herrschaft klingt für unsere Ohren erstmal ein bisschen negativ, aber Herrschaft in der Bibel ist immer verbunden mit Verantwortung übernehmen. Fürsorge, Pflege, Schutz, nutzbar machen, all diese Dinge stecken da drin. Man lesen das auch nochmal dann später in Vers 28. Und macht sie euch untertan, und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Wisst ihr, für einen verantwortungsvollen Umgang mit Tieren, mit den Tieren dieser Erde einzutreten, sollte nicht nur Aufgabe einiger Tierschutzorganisationen sein, sondern auch unsere, wenn wir die Bibel ernst nehmen. Nicht überzogen, schon die Tierwelt auch nutzbar machen für uns, aber ein verantwortungsvoller Umgang, eine Wertschätzung mit dem Geschöpf, mit dem, was Gott geschaffen hat. Das ist wichtig. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Im Hebräischen taucht hier zum dritten Mal dieser Begriff Bara auf. Und es bedeutet, etwas zu schaffen aus dem Nichts, etwas, was vorher noch nicht da gewesen ist, etwas Neues, der Mensch geschaffen nach dem Bilde Gottes. Und dies hebt ihn hervor, in der ganzen Schöpfung, vor allen anderen Geschöpfen, macht ihn zu etwas Besonderem. Aber er bleibt immerhin nur Abbild, nicht Gott selbst. Ja, das dürfen wir nie vergessen. Viel zu oft neigt der Mensch dazu, sich zum Gott zu erheben. Abbild. Im Psalm 8, Vers 6, da sagt David: Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Und wisst ihr, hier vermute ich bei diesem Vers, ich sage das nicht gerne und ich sage es auch fast nie, eine falsche Übersetzung. Eigentlich geht es bei den meisten Bibelübersetzungen nicht um richtig oder falsch, sondern nur um anders. Man kann die Worte aus dem Hebräischen oder aus dem Griechischen oftmals vielfach übersetzen. Es geht nicht um richtig und falsch. Unsere ganzen Bibeln sind eigentlich gut in der Übersetzung. Ja? Nur manche sind anders, aber nicht falsch. Aber hier vermute ich einen Fehler. Wo die Bibel hier Engel übersetzt, steht im Grundtext Elohim. Was überall anders, wirklich überall anders mit Gott übersetzt wird. Stimmt das, Thomas? Du hast studiert. Und hier, also warum die das hier machen, erschließt sich mir nicht so richtig. Ich würde Gott übersetzen und von der Schöpfungsaussage her passt das meiner Meinung nach auch sehr gut. Nur mal aber am Rand. Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben, im Hebräerbrief. Ja? Und dann, dass wir etwas geringer gemacht sind als Engel, das ergibt für mich dann keinen Sinn. Da wollten wohl die Übersetzer zurückhaltender sein als notwendig. Nehme ich mal an. Ich habe eine Bibel gefunden in meinem ganzen Repertoire, die wirklich sich traut, Gott zu übersetzen. Und das Luther Stift. Luther Stift, was? Wow. Die habe ich nicht. Aber die Stems Studienbibel, die hat auch sich getraut, Gott zu übersetzen. Aber die meisten schreiben da Engel an dieser Stelle. Okay, ist auch jetzt nicht weiter schlimm. Jedenfalls, Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Das ist wieder wichtig. Nicht irgendwie anders. Als Mann und Frau, nichts dazwischen, sondern eine klare Definition der Geschlechter, die auch heute noch Bestand hat. Daran glaube ich. So ist es von Gott gedacht und gewünscht. Dass durch die Sünde und der Abkehr des Menschen von Gott da allerhand an Verwirrung und Irrung und in die Welt kam und diese ursprünglichen Gedanken Gottes da so ein bisschen verzogen worden, das hat eigentlich mit dem Schöpfungsgedanken nichts zu tun. Der bleibt bestehen. Die Schöpfung des Menschen ist, oder der Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Und wir werden uns die Schöpfung des Menschen dann im Kapitel 2 nochmal etwas ausführlicher anschauen. Jetzt geht es also weiter mit Vers 28. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Gott segnet. Gott spricht Gutes in das Leben der Menschen hinein. Und damit verbunden ist natürlich auch eine Aufgabe. Gott segnet auch uns, damit wir ein Segen sein können für andere. Der Segen Gottes ist nicht nur ein Selbstzweck. Ja. Gott segnet, damit wir diesen Segen auch weitergeben können. Und hier heißt es ganz speziell: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Ich kann mir vorstellen, dass unser Adam da dann schön überfordert war, oder? Sich überfordert vorkam. Zum Glück hat er diese ganze Größe des Planeten noch nicht überschaut damals und konnte da vielleicht auch ruhig bleiben. Jedenfalls hat Gott die Sexualität erschaffen, das wollte ich sagen. Manche denken ja, Sexualität ist vom Teufel oder zumindest etwas Schlechtes oder ein notwendiges Übel, damit die Menschheit nicht ausstirbt. Sicher gibt es auch hier seit dem Sündenfall eine Menge an Verfehlungen, an Extremen, an Missbrauch und so weiter. Aber Sex im geschützten Rahmen der Ehe ist ein Gedanke Gottes. Stimmt das?
Ja.
Gut, einer ist dafür. Und fruchtbar heißt ja auch nicht knausrig sein, oder? Nicht knausrig damit umgehen. Vermehrung fängt übrigens erst ab 3 Kinder an. Alles andere ist nur Erhaltung. Ja. Nur gut, dass es damals noch keine Geburtenkontrolle gab. So konnte sich über Jahrtausende hinweg die Erde füllen, ausgehend von Adam und Eva. Aber da können wir nochmal genauer hinschauen, wenn wir dann auch mal so einen neutestamentlichen Text über Ehe betrachten. Da geht es dann nochmal ein bisschen tiefer in diese Geschichte hinein. Wisst ihr, was auch interessant ist? In der Bibel finden wir 4 verschiedene Arten, wie der Mensch ins Dasein hineinkommt. Einmal die unmittelbare Erschaffung, die Schöpfung, so geschehen bei Adam. Direkt geschaffen von Gott. Und dann gibt es die mittelbare oder indirekte Erschaffung. Bei Eva nahm Gott schon etwas, was vorhanden war. Ja, also etwas vom Menschen weg. Man könnte vielleicht vermuten, dass Gott der Erste war, der geklont hatte. Ja, eine Rippe Adams. Und dann kennen wir natürlich die Zeugung auch durch den Heiligen Geist. So ist Jesus in das irdische Leben hineingekommen. Und dann natürlich der 4. Weg, natürliche Fortpflanzung, die seit Jahrtausenden von den Menschen praktiziert werden und bisher auch recht gut funktioniert hat. Ja. Unsere Sexualität ist etwas Gutes, das möchte ich nochmal betonen und von Gott so vorgesehen. Allerdings, wie gesagt, gelebt in seinen Ordnungen. Mehr sage ich heute nicht dazu, da gibt es andere geeignete Bibelstellen. Vers 29 weiter. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles Samen tragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist. Und jeden Baum, an dem Samen tragende Baumfrucht ist, es soll euch zur Nahrung dienen. Aus diesem Vers könnte man schließen, dass die Menschen zunächst nur pflanzliche Nahrung zu sich genommen haben. Vegetarier waren. Erst nach der Sintflut lesen wir davon, dass auch Fleisch gegessen wurde. Es ist weder, also es ist ohne Bewertung, ja, nicht gut oder schlechter, jetzt, sondern einfach nur so als Feststellung, vor der Sintflut haben die Menschen sich anscheinend nur von pflanzlicher Nahrung ernährt, erst danach wurde dann auch in den Fleischtopf gegriffen. Vers 30 weiter. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 6. Tag. Gott betrachtet nochmal alles, was er so gemacht hatte, und sein abschließendes Urteil, jetzt wo der Mensch auch dabei ist, nicht mehr Prädikat nur gut, sondern sehr gut. Er war zufrieden mit dem, was er geschafft hat. Genial, hat sich darüber gefreut, was entstanden ist. Und so führt uns dieses erste Kapitel in der Bibel die Macht und die Möglichkeiten unseres Gottes vor Augen. Viele Dinge, die wir nicht so richtig verstehen oder nachvollziehen können. Aber wir können das alles bestaunen und wir können es im Glauben einfach so annehmen. Der Apostel Paulus, er drückt es einmal in seinem Brief an die Römer so aus. Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten, in dem Geschaffenen wahrgenommen und geschaut. Jeder, der mit offenen Augen durch die Welt geht, kann ganz klar erkennen, dass es Gott gibt. Ja. An der Genialität der Schöpfung, wenn man das alles so mal genau betrachtet, das kleinste Insekt oder den Aufbau einer Pflanze, wie das alles zusammenwirkt auch, diese ganzen Lebewesen, Organismen, diese ganzen komplexen Vorgänge auch im All. Man kommt um den Gedanken nicht herum. Es muss einen Gott geben. Ja. Jeder, der klar bei Verstand ist, muss das doch erkennen. Es muss einen Gott geben. Und wenn wir jetzt zu Kapitel 2 kommen, dann begegnet uns eine Art und Weise der Berichterstattung, die wir in der Bibel immer wieder mal finden. Nämlich, dass bedeutsame Dinge, wichtige Dinge, oder die Gott wichtig sind, die für wichtig hält, wiederholt werden oder nochmal zusammengefasst werden oder aus einer anderen Perspektive noch einmal betrachtet werden. Und dass manches mehrfach berichtet wird, ist ja gerade ein Beleg dafür, dass das Wort Gottes vom Heiligen Geist inspiriert ist. Oberflächlich könnte man meinen, Kapitel 2, wir haben da jetzt nochmal einen zweiten Schöpfungsbericht, der sich vom ersten erheblich unterscheidet. Tatsächlich wird aber alles nur nochmal von einem anderen Blickwinkel, mit einer anderen Perspektive oder mit einem anderen Schwerpunkt auch betrachtet. So auch hier diese Erschaffung des Menschen. Jetzt ist dieser Augenmerk auf die Erschaffung des Menschen. Ein paar mehr Details werden jetzt für uns geoffenbart. Aber zunächst Kapitel 2 beginnt mit dem siebten Schöpfungstag. So wurden der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Der siebte Tag, ein Ruhetag Gottes, der auch für uns als Menschen von Gott vorgesehen ist. Ein Tag der Ruhe in der Woche. Und wenn Gott das für sich in Anspruch genommen hat, für sich als wichtig hielt, für wertvoll hielt, wie viel mehr dann auch für uns, seine Geschöpfe. Über den Sabbat, so wird dieser Feiertag im Hebräischen bezeichnet, haben wir intensiv in unserer Allianz-Gebetswoche nachgedacht und deshalb will ich da auch heute Abend jetzt keine Zeit mehr nehmen dafür. Und im folgenden Text folgt eine kurze Zusammenfassung dessen, was an den ersten fünf Schöpfungstagen passiert ist. Vers 4 bis 6. Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurde, an dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Noch war alles, all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde. Und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf der Erde regnen lassen. Und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Und jetzt wird noch einmal ausführlicher auf die Erschaffung des Menschen eingegangen. Und darüber soll es ja heute hauptsächlich gehen. Nur ein Schöpfungsakt, über den sollen wir mehr erfahren. Das war Gott wichtig. Gott war wichtiger, dass wir mehr über die Herkunft von uns, von den Menschen erfahren, als über die Schaffung des ganzen Universums. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Mir bedeutet es sehr viel, von Gott gesagt zu bekommen, ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Wie geht's dir damit, wenn du das hörst? Wenn Gott zu dir sagt, du bist nach meinem Bild geschaffen. Und wisst ihr, was diese Erschaffung des Menschen für mich auch so besonders macht? Gott selbst. Gott selbst hat hier Hand angelegt. Bei den anderen Schöpfungstagen, er hat gesprochen und es wurde. Ja? Habt ihr das noch im Kopf, so, was wir gelesen haben? Und hier hat Gott selbst Hand angelegt. Man könnte sagen, aber handwerklich tätig oder schöpferisch gestaltet. Vers 7. Da bildet Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Hier erfahren wir also nicht nur, dass Gott den Menschen geschaffen hat, sondern auch wie er dabei vorgegangen ist. Natürlich, auch das ist für uns zu wenig Information. Wir würden gerne mehr darüber wissen. Aber Staub vom Erdboden, Erde, Erdklumpen, wie auch immer wir uns das vorstellen wollen, der Materialwert eines Menschen, habe ich mal gehört, soll ja ziemlich gering sein. Stimmt das? Und jetzt steigt zwar die Rohstoffpreise, aber Erde bleibt immer noch Erde. Staub bleibt immer noch Staub. Kein Gold, keine Edelsteine, keine hochwertigen Materialien. Aber das, was jeden Menschen wertvoll macht, das liegt auf einer ganz anderen Ebene. Zwar spricht Gott zu Adam, ein bisschen weiter hinten, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zu Staub wirst du zurückkehren. Dieser Vers wird gern bei Beerdigungen bemüht. Ja. Aber dies betrifft nur unseren Leib. Nur unseren Leib betrifft das. Die Seele des Menschen ist für die Ewigkeit bestimmt, für die Ewigkeit gedacht von Gott. Und warum ist es so? Weil, wir lesen es, ihm der Atem oder der Odem, wird es manche übersetzt, des Lebens eingehaucht wurde. Und so wird der Mensch eine lebende Seele. Und dadurch wurde auch der Mensch in die Lage versetzt, mit seinem Schöpfer in Beziehung zu treten. Wir sind sogar daraufhin angelegt, mit unserem Schöpfer, mit Gott in Beziehung zu leben, zu kommunizieren. Und damit unterscheiden wir uns von allen anderen irdischen Lebewesen. Vom Klumpen Erde zur Krönung der Schöpfung. Durch die Ebenbildlichkeit unseres Gottes. Übrigens, Evolutionstheorie. Diese kann nicht erklären, wie der Mensch sich zu einem sprechenden Wesen entwickelt hat. Wie er sich seiner selbst bewusst geworden ist. Wie auch jeder Mensch seine ganz persönliche, seine eigene Persönlichkeit besitzt hat. Bei diesem Punkt gerät die Evolutionstheorie immer wieder in echte Erklärungsnot. Weil das kann sie nicht erklären. Gott hat den Menschen mit Liebe, mit Achtung und Kreativität gestaltet, um mit ihm in einer Beziehung zu treten und zu leben. Und dieser Mensch, so hat Gott sich das gedacht, sollte auf einem schönen Fleckchen Erde leben. Ja, einen schönen Fleckchen Erde. Also wir leben ja auch auf einem schönen Fleckchen Erde. Wer von euch schon mal im Fängerwald war, der weiß das. Es gab schon den einen oder anderen, der zu mir gesagt hat, Jens, wie kannst du dich noch auf den Himmel freuen, ja, so wie ihr wohnt. Aber ich denke, es ist doch noch ein Unterschied, wenn man dann mal dort sind. Aber hier geht es erstmal um das Paradies, was ja auch ein Bild dann für die Ewigkeit an anderer Stelle ist. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Es gibt Vermutungen, Spekulationen, wo dieser Garten Eden sich befunden haben könnte. Die beiden größeren Flüsse, die da genannt sind, die kann man lokalisieren. Aber wie sich das alles im Zweistromland während der Sintflut dann nochmal verändert hat, all das. Also es gibt nichts Gesichertes und deshalb, es hat auch für uns keinerlei Bedeutung, oder? Deshalb halte ich mich da auch raus. Und wir machen weiter. Vers 9 bis 17 überspringe ich aus Zeitgründen die Beschreibung von Garten Eden und auch das Gebot, was Gott dem Menschen gegeben hat. Das könnten wir vielleicht nochmal, Thomas, in Verbindung mit dem Sündenfall dann anschauen. Ja, da können wir nochmal einen kurzen Rückblick halten. Das überspringe ich heute. Ich mache weiter mit Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. An diese Feststellung Gottes musste ich immer wieder denken, wenn ich aus bestimmten Gründen eine Zeit lang von meiner Frau getrennt sein musste. Weil ich irgendeine Schulung gemacht habe, Seminar besucht oder meiner Frau im Krankenhaus war, weil sie wieder ein Kind zur Welt brachte. Wie auch immer. In dieser Zeit musste ich immer so dran denken, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ja? Vielleicht gibt es den Männern da noch ein Stück mehr als den Frauen so, weiß ich nicht. Euch das so geht wie mir. Jedenfalls war keine Entsprechung zu finden, unter allen Tieren nichts Entsprechendes zu finden. Auch der Affe konnte den Kriterien nicht entsprechen. Vers 20 weiter. Aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Die Bezeichnung Hilfe oder auch Gehilfin, wie hat es der Luther übersetzt? Klaus, schau mal nach. Gehilfen wahrscheinlich, ne? Ihr Lieben, das hat nichts mit Dienstmarkt zu tun oder dergleichen. Nicht mit Unterwerfung, mit Rang niedrig oder so. Sondern es bezeichnet vielmehr ein menschliches Gegenüber, was Adam nötig hatte. Ein menschliches Gegenüber, was Adam nötig hatte. Eine Ergänzung in einer Lebensgemeinschaft. Verschieden, aber gleichberechtigt, auf Augenhöhe einander begegnen. Ja. Auch darauf könnte man dann vielleicht nochmal in neutestamentlichen Texten, wenn es um die Ehe geht, mit eingehen. Vers 21. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zum Menschen. Wie gesagt, vielleicht das erste Mal geklont. Die erste Frau, Eva. Wie wird sie wieder ausgesehen haben? Habt ihr euch das mal gefragt, ihr Männer? Im Paradies war ja alles noch perfekt, ne? Supermodel, Barbie. Ich glaube, die Pickel und die Runzel, die kamen erst mit dem Sündenfall. Kann das sein? Wie auch immer, eine schöne Frau, ganz bestimmt. Und ich denke, Adam ist förmlich ausgeflippt. Ja? Erstaunt nicht schlecht, Vers 23. Da sagte der Mensch, dies ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Dieses soll Männin heißen, denn sie ist, denn vom Mann ist sie genommen. Das ist endlich jemand, mit dem ich was anfangen kann. Wie ich, doch völlig anders. Das wird ein spannendes Zusammenleben. Ich weiß nicht, was für Gedanken sich Adam so gemacht hat. Ja? Aber sein Alleinsein hatte ein Ende. Wie schön. Wie schön. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ihr wisst ja, heutzutage wird ja sehr viel Wert darauf gelegt, den richtigen Partner zu finden. Den richtigen Partner. Da muss alles passen. Da muss ausprobiert werden vorher. Wisst ihr, Adam hatte keine Wahl. Adam hatte keine Wahl, oder? Und es hat scheinbar recht gut funktioniert. Aber wie gesagt, Thema Ehe, kommen wir noch drauf. Genauso wie auf den Vers 24, den könnte man auch im Neuen Testament wieder zweimal wiederholt, einmal verkürzt wiedergegeben, zitiert, könnte man dann auch nochmal drauf kommen. Machen wir mit Vers 25 weiter. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Beide waren nackt. Und ihnen war anscheinend gar nicht bewusst, dass es auch vielleicht irgendwie unangebracht sein könnte. Erst als sie von dem Baum der Erkenntnis gegessen hatten, dann wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren, und dann kamen die Seitenblätter ins Spiel. Weißt du, der Mensch, er wurde nackt von Gott geschaffen. Und auch wird der Mensch nackt geboren. Und auch wenn der Mensch diese Welt wieder verlässt, kann er nichts mitnehmen. Ist euch das bewusst? Und mit all dem, was uns Gott anvertraut hat, in der Zwischenzeit, können wir ein Segen sein für Menschen, können wir Gutes tun, können wir Frucht bringen für die Ewigkeit. Das ist doch schön, oder? Der Mensch, ein geniales Geschöpf Gottes. In der gesamten Bibel wird immer wieder deutlich, dass Gott den Menschen geschaffen hat, um mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Dieses Ziel zieht sich von Anfang bis zum Schluss. Eine Beziehung zu pflegen. Und deshalb leistet sich Gott, ich habe mich manchmal gefragt, wie leichtsinnig war das? Deshalb leistet es sich Gott, den Menschen mit einem freien Willen auszustatten. Einem freien Willen. Einem Willen, das sich auch gegen Gott entscheiden kann. Ja. Weil Gott eine Beziehung wollte zu den Menschen, die auf Liebe und aus freien Stücken basiert. Und die Bibel, sie offenbart jedem, der sie mit offenem Herzen liest, den Weg zu Gott, den Weg zur Erlösung, den Weg zu dem ewigen Leben, das Gott vorgesehen hat. Aber die Entscheidung, ihr Lieben, liegt bei jedem von uns selber. Wir treffen die Entscheidung im Hier und Jetzt. Und jetzt, am Schluss dieses Abends, möchte ich uns nochmal das ganz bewusst, jeden von uns nochmal ganz bewusst zusprechen. Auch du bist ein wunderbar gemachtes Geschöpf Gottes. Einzigartig. Einzigartig gestaltet von unserem allmächtigen Gott. Ihm zur Ehre. Amen.
Mit diesem Schlusssatz wollten wir gerne auch aufhören, damit nicht noch was geredet wird. Aber ganz herzlichen Dank für alle Gedanken, die wir heute mitbekommen haben. Vielen Dank. Vieles muss ich da noch sicherlich setzen. Wir haben hier die Möglichkeit, nochmal nachzuhören und bei sich setzen lassen, eine Hilfe zu bekommen über die Homepage der Gemeinde Christengemeinde Singerwald. Lässt sich da heute hier Abend nochmal nachhören. Bitte davon Gebrauch machen. Und natürlich, dieser Abend hat wieder eine Fortsetzung, Teil 3, die wir lesen mit Gewinn. Es gibt ein Handzettel, der liegt aus hinten an der Türe und da sind alle Termine für das Jahr 2022 drauf. Es geht weiter am 9. Juni mit Bibellesen mit Gewinn, wieder hier an gleicher Stelle, gleicher Ort. Es geht eine Erinnerungsmail ins Land, damit jeder informiert ist. Wer eine Mailbotschaft bekommen möchte, der möge natürlich auch seine Mailadresse mal uns weitergeben, dann wird er in den Mailverteiler aufgenommen natürlich, aber der Handzettel eignet sich natürlich auch, um weitere Interessenten einzuladen und mit hierher zu führen und mit in unsere Gemeinschaft hineinzunehmen, der dann auch wieder seine E-Mail-Adresse hier lassen darf, damit er dann per E-Mail eingeladen wird. Also den nächsten Termin bitte vormerken. Und auf der Rückseite ist das, was im nächsten Monat stattfinden wird, das Gebet für den Frankenwald am 12. Mai in Schwarzenbach am Wald, CVM-Haus, ist der nächste Gebetstreff. Auch dazu ganz herzliche Einladung. Wir sind übereingekommen, dass wir dankbar sein wollen, dass wir hier in den Räumlichkeiten zu Gast sein dürfen. Sie sind uns zur Verfügung gestellt, unentgeltlich, aber schon das letzte Mal haben wir gesagt, wir wollen eine kleine Kollekte zusammenlegen und diesen Dank auch mit der Kollekte zum Ausdruck bringen. Am Ausgang steht also ein Kollektenkasten. Das, was da eingelegt wird, wollen wir hier der im Kinderdorf Martinsberg zugute kommen lassen. Es bleibt mir eigentlich nur noch einen guten Abend zu wünschen. Wie gesagt, setzen lassen, die ganze Sache nochmal nachhören am besten. Sich freuen auf die nächste Termin. Aber wir stellen uns miteinander unter den Segen Gottes. Es segne euch Gott, der Vater, der diese Welt wunderbar geschaffen hat. Der Schöpfer, der uns kennt, der uns unsere Seele eingestiftet, eingehaucht hat, uns wunderbar gemacht hat. Und es segne euch Jesus Christus, Gottes Sohn, das wahre Ebenbild des Schöpfers, vor Beginn aller Zeit schon gewesen, der uns unendlich liebt, der aus der Ewigkeit Gottes herausgetreten ist, um uns in die Ewigkeit Gottes hineinzuführen. Und es segne euch Gott, der Heilige Geist, der diese Schöpfung mit ins Leben gerufen hat, der uns sein Wort gegeben hat, es eingehaucht hat, damit wir in eine lebendige Beziehung zu ihm kommen können. Es segne euch der große Schöpfer Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ein guter Nachhauseweg, bis wir uns wiedersehen beim Langweilgebet oder Bibellesen mit Gewinn.